Liebe Zuhörer, abermals darf ich Sie recht herzlich zum Podcast Crime and History begrüßen. Es freut mich sehr, dass so viele beim letzten Mal dabei waren. Noch mehr freut es mich aber, dass Sie weiterhin geblieben sind, um auch in die zweite Folge reinzuhören. Beim letzten Mal spielte die Geschichte ja hauptsächlich auf dem Ozean. Dieses Mal bleiben wir aber am Festland. In dieser Folge brechen wir in das ferne Japan auf, wo Leben und Tod, Mythos und Realität in den dichten japanischen Wäldern am Fuße des Mount Fuji miteinander verschmelzen. Nochmals wünsche ich euch viel Vergnügen. Daher starten wir gleich mit Nummer 2. Aokigahara, der Selbstmordwald. Den Selbstmordwald gibt es tatsächlich. Auf Japanisch lautet sein Name Aokigahara Yukai, was übersetzt Baummeer bedeutet. Alljährlich bergen die Behörden an diesem Ort mehr als 100 Tote, überwiegend Erhängte an Bäumen, in mehr oder weniger fortgeschrittenem Zustand der Verwesung. Der Waldboden ist übersät mit verlassenen Zelten, schimmligen Schlafsäcken, Rucksäcken und farbigen Bändern, die man aneinandergebunden mehrere Kilometer lang aufspannen könnte. Angeblich gehen die Geister der Selbstmordopfer dort um und Menschen, die in der Nähe leben, bilden sich nachts nicht selten ein, Schreie zu hören, die sie sich nicht erklären können. Schilder warnen die Besucher davor, die Wanderwege nicht zu verlassen, doch Abenteuerlustige missachten diese Warnung regelmäßig, in der Hoffnung, einen Eindruck des Makaberen erhaschen zu können. Die meisten von ihnen finden wieder heraus, doch einige kehren nie wieder. Der Wald ist real, die Geschichte ist Fiktion. Aber genauso oder etwas anders ist sie schon unzählige Male tatsächlich passiert. Als das schlechte Wetter eine Gruppe jugendlicher Abenteurer davon abhält, den Mount Fuji zu besteigen, beschließen sie, für die Nacht ihr Lager im Aokigahara aufzuschlagen. Die Warnungen vor dem Bösen, das hier umgeht, halten alle für puren Aberglauben. Doch als am Morgen darauf einer von ihnen erhängt aufgefunden wird, beginnen die jungen Leute zu ahnen, dass an manchen Legenden mehr dran sein könnte, als man glauben möchte. Noch bevor wir zum Aokigahara aufbrachen, suchten wir erst einmal die Toiletten des Bahnhofs auf und kauften uns in einem Minimarkt noch Snacks. Ich ging noch kurz zum Kartenschalter, weil ich mir eine Karte der Gegend besorgen wollte. Dort begrüßte mich freundlich eine uniformierte Frau. Kaum, dass ich den Wald erwähnte, kniff sie jedoch die Augen zusammen und hörte auf zu lächeln. Sie betrachtete mich misstrauisch, vielleicht um hinter meine Absichten zu kommen. Sie dachte ja, dass ich alleine hier sei, und musste sich nun anhören, dass ich einen Ort aufsuchen wollte, wo sich angehende Selbstmörder ihren innigsten Wunsch erfüllten. Ich wusste allerdings nicht, wie ich ihr begreiflich machen könnte, dass ich mit Freunden da war und wir als Gruppe einfach nur einen Eindruck vom Aokigahara gewinnen wollten. Also benahm ich mich ganz arglos, um ihr jegliche Bedenken zu nehmen, die sie vielleicht hatte. Das funktionierte anscheinend, denn sie gab mir nun eine Karte. Allerdings spürte ich trotzdem noch, wie ihre Augen auf mir ruhten, als ich fortging. Draußen waren nun alle in die beiden Wagen gestiegen. Ich zwängte mich in den Subaru und los ging die Fahrt. Nach einer Weile erreichten wir den Parkplatz in der Nähe des Eingangs. »Bist du sicher, dass du nicht mitkommen willst, Kim?«, fragte ich ein letztes Mal. »Dieser Wald, der ist nichts für mich.« Er schaute wiederholt beklommen zur Baumgrenze hinüber. »Tagsüber vielleicht noch, aber nachts?« Wieder schüttelte er vehement den Kopf. Nachdem wir sieben uns von ihm verabschiedet hatten, entweder per Händedruck oder indem wir uns ungelenk verbeugten, was nur die wenigsten Ausländer gut können, gingen wir zu dem einzigen Weg, der in den Wald hineinführte. Wir unterhielten uns noch eine ganze Weile weiter. Es war banales Geplänkel, um seiner selbst willen, Geräusche zum Aufheben der Stille, und es versandete auch rasch wieder. Im Laufe der nächsten 20 Minuten gingen wir an mehreren verrosteten und schmutzigen Hinweisschildern vorbei. Einige ermahnten potenziell Selbstmordgefährdete zum Überdenken ihres Vorhabens in Hinblick auf liebende Nahestehende, wohingegen andere Wanderer darum gebeten wurden, den lokalen Behörden jede Person zu melden, die alleine war oder depressiv bzw. aufgebracht wirkte. Auf einem Schild stand auch, dass Camping hier nicht erlaubt sei. Aokigahara unterschied sich vollkommen von allen Wäldern, die ich bis dahin betreten hatte. Die Vielfalt der immergrünen Nadelhölzer und anderen Bäumen war dermaßen dicht zusammen und miteinander verwachsen, dass es förmlich die Augen überforderte und der Eindruck entstand, die Vegetation sei schier undurchdringlich. Die Äste verzweigten sich in den Wipfeln zu einem engmaschigen Geflecht, das viel Sonnenlicht schluckte, weshalb es hier deutlich dunkler war als wenige Minuten zuvor auf dem Parkplatz, und alles in dieser schattenhaften Welt aus Sepiatönen wirkte verzerrt, urtümlich und einfach falsch. Besser kann ich es nicht beschreiben, aus dem Ruder gelaufener Wildwuchs. Je tiefer wir in den Wald hineingingen, desto beklommener wurde mir zumute. Es war einfach zu ruhig, zu still. Ich hatte bisher noch kein einziges Tier gehört, weder Vogelgezwitscher noch Insekten. Gar nichts. Wir gingen schon einige Zeit, bis wir fanden, wonach wir gesucht hatten. Zwischen zwei Bäumen am linken Rand des Hauptwanderweges war ein Seil gespannt, daraufhin mittig ein Schild mit der Aufschrift »Betreten verboten«, auf Englisch. Dahinter verschwand ein schmaler Pfad im Dickicht, der offenbar fast unbenutzt war. Die dürren Jungbäume links und rechts neigten sich nach innen, sodass sich ihre Zweige in der Höhe verschränkt hatten, wie Knochenfinger, was den Eindruck eines Tunnels erweckte, den man nicht unbedingt durchschreiten wollte. Die Nervosität, die ich schon zuvor empfunden hatte, stellte sich jetzt wieder ein, dieses Mal allerdings wesentlich penetranter. Und ich fragte mich zusehends, ob unsere Idee, hier draußen zu übernachten, wirklich klug war. Da wir uns jetzt schon mitten im Wald befinden, schauen wir uns auch gleich ein paar Fakten dazu an. Der Selbstmordwald, oder auch Aokigahara genannt, ist ein weitläufiger und dichter Wald in der Präfektur Yamanashi in Japan. Der Wald ist Teil des Fuji-Nationalparks. Er umfasst unter anderem drei Naturdenkmäler, einen lokalen Walfahrtsort sowie eine natürliche Fledermaushöhle. Der Wald ist deshalb ein beliebtes Ausflugs- und Reiseziel. Er steht allerdings unter besonderem Natur- und Denkmalschutz. Dennoch, in der breiten Öffentlichkeit, besonders in den westlichen Medien, ist der Aokigahara als Selbstmordwald von Japan bekannt, weil hier jährlich viele Menschen versteckt Suizid begehen. Lokale Behörden bemühen sich um ein Verhindern weiterer Selbsttötungen. In verschiedenen urbanen Legenden wird behauptet, in dem Wald spuke es und der Ort sei verflucht. Speziell dieser negative Ruf des Waldes hat zahlreiche Literaturwerke, Horrorfilme und Videospiele inspiriert. Naturschützer aber beklagen eine zunehmende Vermüllung des Waldes. Der Aokigahara befindet sich am Fuße des Mount Fuji. Der Wald erstreckt sich über 30 Quadratkilometer und gedeiht bis in Höhen um 1300 Meter. Er entstand um 864 nach Christus, nachdem der Mount Fuji 10 Tage lang kontinuierlich ausgebrochen war. Es wurde auf einmal merklich dunkler, und zwar erschreckend schnell. Kurz vorher hatte man zwischen den verzweigten Baumkronen noch stellenweise den deckend grauen Himmel gesehen. Doch jetzt ließ sich durch die zunehmend dichter zusammengestauchten Wipfel wenig bis gar nichts mehr davon ausmachen, so dass man meinen könnte, es dämmerte bereits, obwohl es in Wirklichkeit noch mitten am Tag war. Wir waren mittlerweile mehr als 2 Stunden unterwegs und ich gewöhnte mich gerade an die unterschwellig bedrohliche Fremdartigkeit des Aokigaharas, als der Pfad abrupt vor 2 auf groteske Weise zusammengewachsenen Bäumen endete, die mich gleichzeitig faszinierten und abstießen. Wie es aussah, hatte jemand auf ungefähr 2 Meter Höhe einen weißen Pfeil an die beiden Stämme gemalt. Diese zeigten allerdings in entgegengesetzte Richtungen. »Sind das Wegweiser?«, fragte Mel mit zweifelndem Unterton. »Ich nehme mal an, die Polizei hat sie gemalt«, meinte Neil, »um andere Routen zu finden.« »Oder Leichen«, entgegnete ich. Das einzig Positive, das sich aus dieser heiklen Landschaft ergab, waren meine hohe Konzentration auf das Gelände und meine Schritte, weshalb ich mir kaum Sorgen über etwaige Erhängte oder die zusehends heraufziehende Dunkelheit machen konnte. 20 Minuten später stießen wir auf ein weißes Band. Es war locker um den Stamm eines kleinen Baumes gewickelt und führte im rechten Winkel von uns fort, in den Wald hinein. Wir betrachteten es, wobei wohl jeder von uns seine ganz eigenen Mutmaßungen anstellte. Nach einem weiteren kurzen Marsch kamen wir an einen verlassenen Zeltplatz. Rechts neben mir lagen verstreut mehrere Gegenstände, die in keinem normalen Haushalt weiter aufgefallen wären. Hier jedoch, im Herzen eines Waldes, dieses Waldes, ließen sie augenblicklich Schauerliches vermuten. Es war ein alter, zerfetzter Regenschirm, eine ruinierte Handtasche, dreckig und mit Laub bedeckt, ein Päckchen Zigaretten, Marke Seven Stars, eine leere Flasche Smirnoff Wodka, ein zerbrochener Spiegel, eine Zahn- und eine Haarbürste sowie ein Lippenstift. Was uns aber vermutlich von allem am meisten verstörte, war eine Kinderpuppe, die jemand umgedreht an einem Baumstamm in der Nähe genagelt hatte. Der perfekte Ort zum Sterben. Je länger ich mich im Okigahara aufhielt, desto überzeugter war ich davon, dass diese Behauptung stimmte. Denn trotz der eindringlichen Atmosphäre, die Tod, Elend und Trauer verhieß, fühlte man sich auf seltsame Art behütet und von der Außenwelt abgeschottet. Und war dies nicht genau das Gefühl, wonach sich jeder sehnte, der mit einem Suizid liebäugelte? Als ich mich endlich von den traurigen Überbleibseln eines Lebens abwenden konnte, schaute ich vorsichtig hoch. Aber nirgendwo baumelte eine Leiche oder ein abgerissener Strick. Ich schaute mich wieder auf den Boden um. Keine Knochen, keine Kleidungsstücke. Die Wärme des Feuers tat gut, zumal es auch für Helligkeit sorgte und den Wald so praktisch von uns fernhielt. Wir legten Stöckchen nach, die wir unterwegs gesammelt hatten, und unterhielten uns über den Tag. Nach einem kurzen Check kamen wir zu folgender Erkenntnis. Der Boden hier ist nicht mehr so uneben. Schlagen wir doch hier unser Lager auf. Ich schaute mich um. Die Abenddämmerung setzte bereits ein. Das Grün verblasste und die Schatten wurden dunkler und länger. Gute Idee, erwiderte ich. Der Aokigahara flößte einem bereits bei Tage Furcht ein, war aber nachts noch 10-mal unheimlicher, vor allem wenn man sich nicht an einem Feuer in Sicherheit wiegen konnte. Die Finsternis bedrängte uns wie eine messbare Kraft. Ben und ich trotzten ihr mit den Kegeln unserer Lampen, konnten aber immer nur Ausschnitte des Gewirrs erhellen, das uns umgab. Unmittelbar neben dem Selbstmordwald befindet sich das Wahrzeichen Japans, der Mount Fuji. Der Fuji, oder auf Deutsch auch bekannt unter Fujiyama, ist ein Vulkan mit 3776 Metern Höhe über dem Meeresspiegel, der höchste Berg Japans. Sein Gipfel befindet sich auf der japanischen Hauptinsel Honshu an der Grenze zwischen den Präfekturen Yamanashi und Shizuoka. Seit 2013 ist er auch Teil des Weltkulturerbes. Es gibt keine schriftlichen Aufzeichnungen darüber, wann und vor wem der Berg zum ersten Mal bestiegen wurde. Die Erstbesteigung wird Enno Shukuaku um das Jahr 700 zugeschrieben. Aus dem 9. Jahrhundert gibt es eine detaillierte Beschreibung des Kraters. Die erste Besteigung durch einen Ausländer erfolgte erst 1860. Heute gehört der Fuji zu den beliebtesten Touristenzielen in Japan. Dank seiner Form ist der Berg im Vergleich zu anderen 3000ern relativ leicht zu ersteigen. Im Sommer, wenn der Aufstieg auf 3 verschiedenen Routen für die Öffentlichkeit freigegeben ist, finden sich pro Tag rund 3000 Touristen auf den Gipfel ein. Eine besonders schöne Aussicht vom Gipfel bietet sich, wenn die Sonne über den Pazifik aufgeht. Viele Bergsteiger legen dazu in einer der zwischen 3000 und 3400 Meter gelegenen Hütten eine Pause ein und brechen nachts gegen 2 Uhr wieder auf. Wegen seines sehr symmetrischen Vulkankegels gilt der Mount Fuji als einer der schönsten Berge der Welt. Noch vom Schlaf umnebelt, hörte ich Nina Bens Namen rufen. Ich weiß nicht mehr, wie oft sie ihn wiederholte oder wie lange ihre Pausen dazwischen waren. Ich erinnere mich nur daran, dass sie einfach nicht damit aufhörte. Eine Zeit lang wähnte ich mich wieder in einem Traum, doch die Wirklichkeit sickerte zusehends in meinen bewusstlosen Zustand und sagte mir, dass ich wohl besser aufstehen sollte, weil etwas passiert sein könnte. Missmutig setzte ich mich wieder hin. Draußen war es hell, aber nicht so wie an einem sonnigen Tag, sondern eher grau, das Licht eines bewölkten Morgens. Nachdem wir alle Zelte zerlegt und die Teile eingepackt hatten, setzten wir uns in einen Kreis, um Frühstück zu essen, was vom Vorabend noch übrig geblieben war. Weil sich keiner von uns mit einer üppigen Mahlzeit brüsten konnte, einigten wir uns darauf, einfach alles zusammenzulegen und geschwisterlich zu teilen. Insgesamt belief es sich auf eine Tüte Trauben, ein paar Nüsse und Trockenobst. Plötzlich schrie Mel. Der Schrei erschütterte mich in meinen Grundfesten, weil er kein Ausdruck von Überraschung oder Schrecken war. Er suggerierte kaltes Grauen und Entsetzen. »Komm schnell«, rief ich Nina zu, nachdem ich bereits losgelaufen war und Herzklopfen bekommen hatte. Mel und Neil waren nicht weit weg, weshalb wir sie in Windeseile erreichten. Ich sah sie bereits durch das Gestrüpp hindurch nebeneinander stehen. Dem Wald haftete plötzlich etwas Surreales an, denn als ich an ihnen vorbeischaute, erkannte ich, worauf sie starrten. Sobald ich Mel zu fassen bekam, drehte ich sie herum, damit sie den scheußlichen Anblick nicht länger ertragen musste. Ich drückte sie an meine Brust und beschwichtigte sie mit sanfter Stimme, indem ich ihr versicherte, dass alles wieder gut werden würde, was natürlich unwahrer hätte nicht sein können. Er hing mehrere Fuß hoch in der Luft, woraus ich schlussfolgerte, dass er die hohe Kiefer hinaufgeklettert war, von der er nun baumelte, sich auf einen der unteren Äste gestellt hatte, um dann den Strick an einem höheren Ast über seinem Kopf festzumachen und den letzten Schritt in den Tod zu vollziehen. Scheinbar knochenlos hing seine Leiche im stillen Wald und erinnerte mich unwillkürlich an eine Marionette, außer Gebrauch. Bloß ohne Fäden oder Holzkreuz für einen Puppenspieler. Nur der Strick, dieser entsetzliche Strick, straff gespannt und leise knarrend unter der Schwere seiner Last. Der Aufruhr ging vorüber. Wir beruhigten uns ein wenig, wenngleich unser aller Nerven natürlich blank lagen und wir total angespannt waren. Wir hatten uns gemeinsam einige Meter von der Leiche zurückgezogen. Ich war mir nicht sicher, ob bewusst oder unbewusst, und drehten uns auch nicht zu ihr um. Ben hatte zwar noch vor wenigen Stunden gelebt, doch der Tod ist eben der Tod. Niemand will etwas mit ihm zu tun haben. Wir können uns nicht verirrt haben, sagte ich überrascht. Es ist einfach noch ein Stück bis zu dem Band. Ja, wir sind irgendwie von der Strecke abgekommen. Ausgeschlossen, beharrte ich. Das Band führte von der Stelle aus, wo das Seil festgemacht war, hunderte Meter weit in beide Richtungen. Wir hätten es also niemals verfehlen können. Ich wusste, das war eine dumme Idee, warf Mel ein. Wie meinst du das? Fragte ich, obwohl mir schon klar war, dass sie damit auf mich abzielte. Ich hatte immerhin selbstbewusst behauptet, wir würden uns nicht verirren. Schatten traten dort hervor, wo sie sich tagsüber versteckten, und entstellten die Bäume noch schlimmer, als sie ohnehin schon aussahen. Sie verwandelten sie in riesenhafte Ungeheuer, wie aus einem Schauermärchen. Hellgrau wurde irgendwann zu schwarzgrau, und dann schwarz. Danach hatte sich die Nacht eingeschlichen, wie eine Diebin, zügig und geräuschlos. Wer vorgibt, sich nicht im Dunkeln zu fürchten, hat noch niemals im Okigahara übernachtet. Wie tapfer man sich selbst findet, spielt keine Rolle, denn diesem Wald wohnt eine derart kranke Macht inne, dass er sich ins tiefste Unterbewusstsein winden und primitivste Ängste wecken kann. Um zu verhindern, dass wir im Laufe der Nacht plötzlich auf die Zuversicht spendende Kraft eines Feuers verzichten müssen, hatten wir den ausklingenden Tag dafür genutzt, um unsere Zelte aufzuschlagen und eine Menge Brennholz zu sammeln, das auf jeden Fall bis zum Morgen reichen würde. Jetzt saßen wir im Kreis um unsere 30 cm hohen Flammen. Und alles war genauso wie am Abend zuvor. Außer dass wir nichts mehr zu essen oder zu trinken und einen unserer Gefährten verloren hatten. Aber andererseits, was wäre denn besser gewesen? Hätten wir unsere Sachen packen und mit Gewalt versuchen sollen, 1 bis 2 Stunden vor Einbruch völliger Dunkelheit einen Weg aus dem Okigahara zu finden? Ich hatte dies für eine schlechte Idee gehalten, und daran hatte sich auch jetzt nichts geändert. Als sich die Gruppe nach Ende des Wochenendes nicht zurückmeldete, hatten die Angehörigen die Polizei verständigt. Diese durchkämmten mit Suchtrupps den Wald. Aber alles, was sie fanden, war ihr verlassenes Zeltlager. Die Wanderer blieben bis heute verschwunden und tauchten nie wieder auf. Am Ende des Regenbogens, so sagt man, steht ein Topf voll Gold. Wobei das für die Menschen, die im Okigahara erleben ließen, sicher nicht zutrifft. 2014 zählte man geschätzte 240 Suizidversuche, wovon an die 50 erfolgreich waren. Ich hoffe, Sie haben einen kleinen Eindruck erhalten über die Dramen, die sich Jahr für Jahr im Okigahara ereignen. Auch heute gibt es mein persönliches Fazit zur Geschichte. Im Laufe unseres Daseins beschreiten wir viele Wege. Einige davon führen uns oft in dunkle Orte des Lebens. Oft stehen wir sprichwörtlich im Wald, fühlen uns einsam, drehen uns darin im Kreis und scheinen keinen Ausweg mehr zu erkennen. Aber auf eines können wir uns verlassen. Egal für welche Richtung wir uns schlussendlich entscheiden zu gehen, auf einen noch so dichten, finsteren Wald wird eine Lichtung folgen, in der die Sonne wieder heller strahlt. Danke fürs Zuhören, bleiben Sie interessiert, denn es gibt immer noch viel zu erzählen.